Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Sigurd Brinkmann. Viele Jahre waren Leonard Woolfs Erinnerungen an sein Leben mit der Schriftstellerin Virginia Woolf hierzulande vergriffen. Nun gibt es sie wieder. Wir stellen die Neuausgabe vor. Zunächst aber nehmen wir besondere Orte für Jazzfans in den Blick. Der in Belfast geborene Fotograf Philip O'Neill ging als junger Mann nach Tokio, ohne zu ahnen, dass er die nächsten 20 Jahre dort verbringen würde. Auch wenn er inzwischen nach Europa zurückgekehrt ist, bleibt Tokio doch seine zweite Heimat. O'Neill reist immer wieder nach Japan und ziemlich schnell landet er dann in einer Jazz-Kisa. Diese Listening-Bars sind eine japanische Spezialität. Was anfangs nur ein privates Vergnügen war, wurde für O'Neill irgendwann zu einem Arbeitsprojekt. Zusammen mit dem amerikanischen Journalisten James Catchpole besuchte er unzählige dieser Bars und Cafés, nicht nur in Tokio, sondern auch außerhalb der Metropole. Binnen 8 Jahren entstand so das Fotobuch Tokyo Jazz Joints. Hinzugekommen sind aber auch Ausstellungen, ein Podcast und eine online weitergeführte Dokumentation. Der beim Heidelberger Kehrer Verlag erschienene, aufwendig gestaltete Band hat sich in den letzten Wochen zu einem unerwarteten Erfolg entwickelt. Eine weitere Auflage wird gerade ausgeliefert. Ulrich Rüdenauer hat den Fotografen Philip O'Neill getroffen und mit ihm über die Jazz-Kisa gesprochen.
Man muss einen gewissen Spürsinn entwickeln, um Jazz-Kisa zu entdecken. Diese fast schon legendären Orte werben nicht mit Neonlichtern für sich. Sie verstecken sich in den Seitenstraßen Tokios und anderer japanischer Großstädte. Um zu ihnen zu gelangen, muss man oft steile Treppen hinauf oder hinabsteigen, fast so, als würde man eine rituelle Passage durchlaufen. Dann erst dringt man zum Heiligsten vor, in einen mit Patina überzogenen Raum.
Die sind inzwischen ziemlich alt und wirken etwas heruntergekommen und abgenutzt. Viele Jahre voller Tabakrauch, lange Abende, all sowas.
This kind of blue. Jazz-Kisa, japanische Jazz-Cafés oder Listening-Bars gibt es gerade in der Hauptstadt zuhauf. Noch. Der nordirische Fotograf Philip O'Neill und der amerikanische Journalist James Catchpole, die beide mehrere Jahrzehnte lang in Japan gelebt haben, sind auf die Suche nach diesen fast schon mythischen, unscheinbar kleinen Hörräumen gegangen. Orte, die normalerweise von mittags bis spät in den Abend öffnen und einen festen Bestandteil der japanischen Jazzkultur darstellen. Im Fotoband Tokyo Jazz Joints würdigen die beiden einige dieser Jazz-Kisa.
Es sind fast schon pseudo-religiöse Orte, ja, Tempel für diese Musik,
erzählt der aus Belfast stammende Philip O'Neill.
Geführt werden sie von höchst eigenwilligen Inhabern, die ihren persönlichen Geschmack einbringen. Ein paar davon sind irgendwann auf CDs umgestiegen, aber die meisten besitzen riesige Schallplattensammlungen und alle haben sehr hochwertige, sehr teure Soundsysteme, weil der Klang so wichtig ist.
Klassische Jazzalben, vor allem aus den 50er, 60er und 70er Jahren, ein paar Sessel oder Barhocker, Poster und signierte Plattencover an den Wänden, so muss man sich diese Jazz-Kisa vorstellen. Bereits in der Vorkriegszeit sind sie entstanden. Ihre größte Popularität erreichten sie in den 60er und 70er Jahren. Ein typisch japanisches Phänomen. Die Musik und der individuelle Geschmack der Betreiber machen die Jazz-Kisa so besonders. In hunderten dieser Listening-Bars haben O'Neill und Catchpole im Laufe der Jahre Station gemacht, getrunken, raren Aufnahmen gelauscht. O'Neill hat die Orte fotografisch festgehalten, Catchpole ein Vorwort zum Buch geschrieben.
I didn't set out with a particular thing in mind. I think what I wanted to do more than anything was to try and capture the atmosphere.
Ich hatte kein festes Ziel vor Augen. Ich wollte vor allem die Atmosphäre einfangen, das Gefühl vor Ort. Ich habe weder Blitz noch Stativ verwendet und wir haben bei den Aufnahmen allgemein keinen großen Aufwand betrieben, weil das eher nach Shootings für ein Hochglanzmagazin aussieht. Man versucht, das festzuhalten, was man sieht. Und weil viele dieser Läden ziemlich dunkel und beengt sind, kann das eine echte Herausforderung darstellen. Da liegt man dann auf dem Boden oder quetscht sich in eine Ecke.
So it does involve, you know, being on the floor or squeezing yourself into a corner.
Das Ergebnis ist fantastisch. Die konzentrierte Atmosphäre der verliebten Räume, die Intimität, die Detailfreude vermitteln sich auf Anils Fotos. Sie halten eine eigentümliche Stimmung fest, wie aus der Zeit gefallen. Und doch zeugen diese suggestiven Bilder von einer Leidenschaft, der die Zeit nichts anhaben kann. Selten, aber immer einmal wieder sind Menschen auf diesen Fotos zu sehen, meist ältere Männer, die behutsam die Nadel auf eine Platte setzen oder an der Bar sitzend in die Liner Notes eines Albums versunken sind. Es handelt sich um besondere soziale Orte, die Namen tragen wie Duck oder Bird, Pithecanthropus erecto oder Coltrane Coltrane. Die leicht vergilbte Ausstrahlung, in Farbfotos festgehalten, verleiht ihnen die Würde des Alters. Zugleich sind sie Manifeste einer Subkultur, die sich in den hyperkapitalistischen Verkehrsströmen einer Stadt wie Tokio trotz allem behauptet.
Für mich sind diese Bars selbst lauter Archive. Das ist so interessant daran. Man gestaltet gewissermaßen das Archiv eines Archivs, weil da ganz unfassbare Jazz-Devotionalien lagern, signierte Fotos, signierte Instrumente und so weiter, Beweise dafür, wer alles schon dort war.
Jazzkisser sind gefährdete Reservate eines im Dunkeln existierenden Menschenschlags. Meist Männer, die schwärmerisch von einem fernen Amerika träumen, afroamerikanische Musiker verehren wie Götter, schweigsam trinkend in den utopischen Klängen des Jazz verloren gehen. Die Verlorenheit hat Anil ebenso meisterlich auf seine Bilder gebannt, wie die Widerständigkeit, die diese Kultstätten zu Rückzugsräumen für Fans und Melancholiker macht. Und doch ist dem Fotografen auch bewusst, dass er einem Verschwinden beiwohnt.
Als Fotograf interessiere ich mich generell für die Idee vom Verschwinden von Kulturen, von bedeutsamen Dingen. Die Kultur der Jazzkisser ist nicht nur für die japanische Jazzgeschichte unglaublich wichtig, sondern auch allgemein für diese Gesellschaft. Die Inhaber sind oft weit über 60, 70, manche sogar über 80. Das heißt, selbst wenn ein paar der Bars erhalten bleiben, werden es im Laufe der Jahre doch immer weniger.
It's going to be a case of, you know, decreasing over the years.
Philip O'Neill's Tokyo Jazz Joints setzt den Listening Bars ein Denkmal. Und es hat ihn selbst überrascht, wie viele Menschen sich zu seinen Fotografien und den darauf bewahrten Orten hingezogen fühlen. Die gar nicht kleine erste Auflage des wunderschön gestalteten Bandes ist längst vergriffen. Im Dezember kommt eine Neuauflage. Zum Glück, nicht nur für Jazzfans ist das Buch ein welterweiterndes und augenöffnendes Weihnachtsgeschenk.
129 Farbbilder hat Philip O'Neill für seinen Band Tokyo Jazz Joints ausgewählt. Der US-amerikanische Autor James Catchpole hat einen Text dazu geschrieben. Das im Kera Verlag erschienene Buch umfasst 168 Seiten und kostet 45 Euro. Ich will alles Nutzlose, Abgestorbene, Überflüssige eliminieren, dem Augenblick ganz geben, was immer er enthält. So formulierte die Schriftstellerin Virginia Woolf ihren literarischen Anspruch. Sie träumte von einer Kunst, die alles einschließen sollte. Satire und Komödie ebenso gut wie Poesie und Prosa. Geschichte, Politik, Feminismus und Ästhetik. Kurzum, es ging ihr um die Summe all dessen, was sie wusste und liebte, was sie verachtete, bewunderte und worüber sie lachen konnte. Virginia Woolfs Mann, der Autor und Verleger Leonard Woolf, überlebte seine Frau um 28 Jahre. Er starb 1969 und hinterließ ebenfalls ein umfassendes Werk. In einem Tondokument über die Gründung des legendären Londoner Bloomsbury-Zirkels beschreibt Leonard Woolf das Genie seiner Frau. Es bestand für ihn in ihrer Gabe, Imaginationskraft und Intelligenz zu kombinieren. Etwas Seltenes, wie er meint.
She had what I call genius of a combination of imagination and intelligence, which is extremely rare, I think.
Normalerweise, sagt Leonard Woolf, erlebte seine Frau viele glückliche Momente. Sie genoss die ganz alltäglichen Dinge, aber hin und wieder kam es vor, dass sie in Gesprächen gewissermaßen den Boden unter den Füßen verlor. Und dann verwandelte sich in ihren Augen alles zu etwas Fantastischem, eigentlich ganz so wie in ihren Romanen.
Which was like what she does, I think, when she's at her best in her novels.
Vor 35 Jahren erschienen Leonard Woolfs Erinnerungen an seine Frau Virginia zum ersten Mal auf Deutsch. Der Schöffling Verlag hat das Buch neu aufgelegt. Und für unseren Rezensenten Peter Henning zeigt sich, die Erinnerungen haben nichts von ihrer ursprünglichen Frische verloren.
Mit dem Tod seiner Ehefrau, der englischen Schriftstellerin Virginia Woolf, die sich auf dem Höhepunkt einer neuerlichen, ihr diesmal unüberwindlich erscheinenden Krise am 28. März 1941 das Leben nahm, indem sie einen schweren Stein in ihre Manteltasche schob, in die Ouse wartete und darin unterging, endeten für den Verleger, Schriftsteller und Publizisten Leonard Sidney Woolf 29 gemeinsame Ehejahre auf die denkbar brutalste Art. Den für ihren Gatten hinterlassenen Abschiedsbrief beschloss sie mit den Worten:
Ich kann dein Leben nicht länger ruinieren. Ich glaube nicht, dass zwei Menschen glücklicher hätten sein können, als wir gewesen sind.
Worin es bestand, dieses gemeinsame Glück, das lesen wir in Leonard Woolfs unter dem Titel »Mein Leben mit Virginia« ausgewählt wieder auf Deutsch vorliegenden Erinnerungen, die jahrzehntelang vergriffen waren. Gleichwohl aber berichtet das Buch ebenso ausführlich von jenen dunklen Unterströmungen, welche die am 10. August 1912 auf dem Londoner Standesamt von St. Pancras geschlossene Ehe der Woolfs bis zuletzt wiederkehrend bedrohten und unterhüllten. Denn Virginias Suizid gingen bereits drei missglückte Versuche voraus. Leonard Woolf erinnert sich:
Es dauerte eine Weile, bis mir die Art ihrer Krankheit und die Bedrohung für Virginia klar wurden. Sie spielte eine große Rolle in ihrem Leben und in unserem und war die Ursache ihres Todes. Die ersten Symptome waren ein sonderbares Kopfweh unten im Hinterkopf, Schlaflosigkeit und Gedanken, die zu rasen begannen. Viermal in ihrem Leben ließen die Symptome nicht nach und sie überschritt die Grenze, die die Bereiche, die wir normal und nicht normal nennen, voneinander trennt.
1895 springt die Schriftstellerin aus dem Fenster und wird schwer verletzt geborgen. 1915 will sie erneut ihr Leben beenden und schluckt eine Überdosis Veronal. 26 Jahre später schließlich gelingt ihr letzter Versuch, indem sie sich in die Ouse stürzt. So ist es bei all den in knapp drei Jahrzehnten Eheleben gemeinsam zurückgelegten Stationen, die Leonard Woolf in seinen Erinnerungen auf etwas mehr als 300 Seiten minutiös rekapituliert, allem voran die Geschichte einer nachgetragenen Liebe, die er erzählt. Denn es findet sich darin nicht ein kritisches Wort in Bezug auf die das Eheleben doch stark belastende psychische Disposition der Schriftstellerin. Und es nimmt einen für den Autor ein, wie wohlwollend er in der Rückschau noch einmal auf den Mythos Virginia Woolf blickt, indem er uns mit der großen, von wiederkehrenden Krisen jahrzehntelang gequälten Leidenden ebenso subtil vertraut macht, wie er Verständnis aufzubringen vermag für die Abtrünnige des Herzens, die ihre beider Liebe zeitweise an die 10 Jahre jüngere Schriftstellerkollegin Vita Sackville-West verriet und ihm doch bis zuletzt verbunden blieb. Und dass er ähnlich respektvoll, ja, sie rühmend, auf die Verfasserin von neuen, die Literatur ihrer viktorianischen Epoche, revolutionierenden Romanen, einer Kurzgeschichtensammlung, hunderten von hellsichtigen literaturkritischen Essays und am Ende gut 6000 erhaltenen Briefen zurückblickt, zeigt ganz unverstellt, wie unverbrüchlich er auch über ihren Tod hinaus mit seiner Frau verbunden blieb.
Virginia hat als einziger Mensch, den ich gut gekannt habe, das, was man Genie nennen muss. Genie deshalb, weil bei ihr der geistige Prozess gänzlich anders als der gewöhnlicher oder normaler Menschen zu sein scheint.
Leonard Woolfs die Jahre 1880 bis 1969 umspannende Erinnerungen füllen im Englischen 5 raumgreifende Bände. Die von Friederike Groth, nun wieder ausgewählt auf Deutsch vorliegenden Erinnerungen, vermitteln dennoch einen plastischen Eindruck vom gemeinsamen Leben und Schaffen der Woolfs bis zu Virginias Tod im Jahr 1941. Beginnend bei der Schilderung des ersten Zusammentreffens des späteren Ehepaares, nachdem Leonard von seinem mehrere Jahre währenden Kolonialdienst im damals noch zeylonesischen Jaffna nach London zurückgekehrt war. Nachfolgend werden wir Zeuge, wie Woolf bald zu jenen später weltberühmten, ab 1905 regelmäßig im gleichnamigen Londoner Stadtteil am Gordon Square 46 zusammenkommenden Bloomsburys stößt. Zu dem erlauchten Kreis zählen Größen wie der Maler Roger Fry, der Schriftsteller E.M. Foster und die Geschwister Toby, Vanessa und Virginia Stephen, aus deren Zusammenarbeit 1917 jene Hogarth Press hervorgeht, die später zu einem der bedeutendsten Belletristikverlage Großbritanniens werden sollte.
Als ich sie kennenlernte, waren sie junge Frauen von erstaunlicher Schönheit. Als Mann konnte man gar nicht anders, als sich in sie verlieben.
Mit diesen Worten beschreibt Wolf die beiden Steven-Schwestern Vanessa und Virginia nach seiner ersten Begegnung mit ihnen. Und schon 1911 ist ihm klar,
dass ich Virginia liebte. Konnte ich sie bitten, mich zu heiraten?
Wolf macht ihr einen Antrag, sie willigte ein und ihre Ehe hielt, sämtlichen Fairnessen zum Trotz, bis zu Virginias Tod. Sie tat es auch und vor allem aufgrund der enormen Flexibilität, mit der Leonard Wolf bis zuletzt all die unterschiedlichen Rollen, welche ihm diese Beziehung vom Ideengeber, Beschützer und Pfleger bis zum zeitweisen geistigen Vormund und Dulder ihres Verhältnisses mit Vita Sackville West abverlangte, zu spielen verstand. Dass er es darüber hinaus, wie selbstverständlich das geistig-kulturelle Klima jenes viktorianischen England um 1920, in welchem die Legende von Virginia und Leonard zur Aufführung kam, mit zu evozieren vermag, macht seine Erinnerungen einmal mehr zu einem exquisiten Lesevergnügen. Und dies nicht nur für Wolf-Liebhaber und sogenannte Eingeweihte.
Leonard Wolfs Erinnerungen »Mein Leben mit Virginia« sind in der deutschen Übersetzung von Ilse Strassmann bei Schöffling & Co. neu aufgelegt worden. Das 384 Seiten starke Buch kostet 28 Euro. Bis zum 24. Dezember öffnen wir noch einige Türchen. Heute ist es das 11.
Adventskalender.
Hallo, ich bin Martin Meyer und Wissenschaftsredakteur bei Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke in diesem Jahr die Möglichkeit von Glück von Anne Raabe. In dem Buch treffen wir Stine. Sie ist Mitte der 1980er Jahre in einer ostdeutschen Kleinstadt geboren und ist eigentlich noch viel zu jung, um das Ende der DDR wirklich zu erinnern. Erst langsam wird Stine verstehen, wie sehr die Wende auch ihre Generation prägt und geprägt hat. Denn die Eltern geben die Erfahrungen der deutschen Diktatur weiter, manchmal subtil, manchmal auch offen. Aber Fragen nach dem Warum, die will Stine niemand beantworten. Für mich persönlich macht den Roman so besonders, dass er unglaublich schonungslos mit all seinen Figuren umgeht, dabei aber all die Widersprüche beschreibt, die Menschen so haben. Da ist der tief ins DDR-System verwickelte Großvater, der aber gleichzeitig auch der nette Opa ist. Da ist Stines Mutter, sie ist Erzieherin in einem Hort, steckt zu Hause ihre Tochter in eine viel zu heiße Badewanne, hat aber letztlich nie den Mut, sich die Frage zu stellen, was sie im Leben anders machen könnte oder wollte. Und da ist dann Stine, die Fragen stellt, die ihr niemand beantworten will. In letzter Konsequenz aber will sie wahrscheinlich die Traumata ihrer Familie auch nicht ganz so genau kennen. Ich schenke den Roman meiner Freundin Winnie. Ich möchte nämlich, dass sie ihn in ihrem Podcast Troststoff bespricht. Darin geht es um Bücher, die Trost spenden. Und so verrückt das jetzt klingt, diese schonungslose, oft harte und selten hoffnungsvolle Geschichte von Stine ist für mich persönlich tröstlich. Denn sie sagt auch, die Narben im Leben gehen nicht weg, sie gehören irgendwann zu uns und wir können mit ihnen leben und wir können mit ihnen auch gut leben. Deshalb für alle, die Trost brauchen, gerade in diesen Tagen, mein Geschenk, Anne Raabe, die Möglichkeit von Glück, erschienen bei Klett-Cotta.
Martin Meyers Buchempfehlung sowie alle Büchermarktbeiträge finden Sie in der Deutschlandfunk-Audiothek. Renee Gertrude Taylor hat Theaterstücke und Romane geschrieben. Als Autorin publizierte sie nur unter ihrem Vornamen. Renee, deren Vorfahren aus Irland, Schottland, England und der Ethnie der Maori stammen, ist heute im Alter von 94 Jahren in Wellington, Neuseeland gestorben. Sie selbst bezeichnete sich als lesbische Feministin mit sozialistischen Arbeiterklasse-Idealen. Von der Schule ging sie mit 12 Jahren ab, weil sie Geld verdienen musste in Wollspinnereien und Druckereien. Mit 50 machte Renee einen Bachelorabschluss an der Universität in Auckland und 2 Jahre später ging sie mit ihrem ersten Theaterstück an die Öffentlichkeit. Zuletzt erschienen ihr Memoir These Two Hands und der Roman The Wild Card. Neben vielen Preisen erhielt Renee 2018 in Neuseeland eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk. Auf die Nachrichten folgt gleich die Sendung Forschung aktuell. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Sigrid Brinkmann.